Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Die illiberale Demokratie. Die ist bei mir auf jeden Fall hängen geblieben.
Nicht jede Demokratie ist notwendigerweise liberal. Und wer das behauptet, fordert ein Privileg für eine Weltsicht. Und das gewähren wir nicht.
Viktor Orban war das, Ministerpräsident in Ungarn. Und er sagt eben, nicht jede Demokratie müsse liberal sein. Sie könne auch illiberal sein. Das wiederholt er sehr oft in verschiedenen Formen und Farben. Denn Ungarn sei eine Demokratie, ja. Es wird ja unter anderem eben auch gewählt. Und gewählt werden, das kann Viktor Orban richtig gut. Seit 2010 hat er nämlich 4-mal in Folge mit seiner Fidesz-Partei eine Zweidrittelmehrheit im Parlament geholt. Also sehr erfolgreich unter diesem Demokratieaspekt. Aber es sei eben eine illiberale Demokratie. Nicht liberal. Und in diesem Satz steckt sehr viel von dem, was sich so in den letzten 25 Jahren in Ungarn zugetragen hat. Denn vor 25 Jahren, 1998, wurde Viktor Orban zum ersten Mal Ministerpräsident.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfen.
Und zwar, um genau zu sein, am 6. Juli. 1998.
Siehste, sei gegrüßt.
Grüß dich, Matthias. Schön, dass du da bist. Diese Biografie von Viktor Orban hat aber auch schon vor seinem ersten Amtsantritt als Ministerpräsident einiges Interessantes zu bieten, muss man sagen.
Er hat zunächst mal gesagt, er ist Jahrgang 1963. Geboren wurde er in Székesfehérvár, war einer kleinen Stadt in Mitteltransnubien. Nomen est omen, dort wurden im Mittelalter die ungarischen Könige gekrönt. Dort ist er jedenfalls zur Schule gegangen, hat Abitur gemacht 1981. Anschließend ganz normal Militärzeit und dann ein Jurastudium mit einer anschließenden Anstellung im Ministerium für Landwirtschaft und Ernährung. Also er war von Anfang an politisch unterwegs und er war auch wissenschaftlich unterwegs. Er hat nämlich ein Stipendium bekommen für einen Forschungsaufenthalt am Pembroke College in Oxford. Und 1990, zur großen Zeitenwende, da brach er alles ab und ging in die Politik.
1990. Ich glaube, das ist kein Zufall, Matthias, denn 1990 bricht ja der Ostblock zusammen und zu diesem gehörte eben Ungarn auch sehr lange. Kann man also sagen, er war ein durch die Revolution seiner Zeit geprägter, vielleicht sogar politisierter Mensch?
Ja, ich denke schon. Er war auch vorher schon politisiert. Er war erstmal im kommunistischen Jugendverband. Das ist nicht besonders auffallend, aber danach war er Mitbegründer der Jungen Demokraten und Sprecher der Universitätsjugend. Mhm,
also hat sich schon früher vorgetan.
Absolut. Und richtig bekannt wurde er mit einer Rede zur Umbettung von Imre Nagy am 16. Juni 1989. Imre Nagy, das war der politische Führer des Ungarnaufstands 1956. Mhm. Nach seiner Ermordung im Juni 1958, also genau 31 Jahre davor, wurde er verscharrt in einem Massengrab mit dem Gesicht nach unten. 1989 dann die Wende auch in Ungarn und damit verbunden die Rehabilitierung von Imre Nagy. Und die Forderung der liberalen Demokraten, die wollten genau wie Imre Nagy nationale Souveränität. Sie wollten die Abkehr von der Sowjetunion der damaligen genauso wie 1956. Orban fordert in der Rede, die in Ungarn stationierten sowjetischen Truppen sollten abziehen. Und am Ende verbeugt er sich vor dem Leichnam und kriegt riesigen Applaus.
Großer Auftritt vom jungen Viktor Orban. Und es sollte dann ja natürlich auch genauso kommen, ne? Also der Abzug der sowjetischen Truppen sollte genauso kommen. Freie Wahlen, Demokratie in Ungarn. Aber eben auch ein, sage ich mal, manchmal holpriger Transformationsprozess dann ab 1989.
Ja, zunächst mal wird Ungarn ja Republik. Neue Verfassung bekommt das Land, genau nach dem Vorbild des deutschen Grundgesetzes im Übrigen. Die erste Regierung ist konservativ unter Josef Antal. Der ist frei gewählt und demokratisch. Nachfolger wurde der Sozialist Gyula Horn. Der war 1989 ungarischer Außenminister im Kabinett von Miklós Németh. Die sind beide sehr bekannte politische Figuren gewesen. Und die waren eben auch verantwortlich für die Öffnung des sogenannten Eisernen Vorhangs 1989. Sie haben den Draht durchschnitten mit dem österreichischen Außenminister Alois Mock. Das ist ein ziemlich weltbekanntes Bild geworden. Bis 1998 war Gyula Horn Ministerpräsident und dann kamen die Wahlen 1998.
So, und spätestens da taucht dann Viktor Orban wieder auf. Beziehungsweise genauer gesagt, ja nicht nur er, sondern eine ganze Partei, nämlich Fidesz, die irgendwie, also damals auf jeden Fall auch eine recht schräge Partei, oder besondere, sagen wir mal einfach besonders, eine besondere Partei.
Also ich hätte jetzt das Wort merkwürdig genannt. Das Höchstalter der Mitgliedschaft war nämlich 35.
Aber das finde ich spannend, so eine junge Partei. Dann.
Ja, das ist so wie bei den Jusos beinahe. Ja? Also es waren dann die Radikalinskis in der Partei sozusagen. Am 30.03.1989 in Budapest erst gegründet. Es war eine radikale Partei von jungen Leuten bis 1996 mit einer kleinen und dann natürlich auch unbedeutenden Fraktion im Parlament. Aber dann hat sich unter anderem Viktor Orban überlegt, wie bekommt man sozusagen Macht, wie kommen wir an die Spitze. Sie wandeln sich zur bürgerlich-konservativen Partei. Diese Nummer mit dem Höchstalter von 35 wird abgegeben. Mhm. Erst haben sie Stimmen verloren, aber dann, zwei Jahre später, bei der Wahl 98, gibt es dann eine Koalitionsregierung von Fidesz mit anderen kleineren Parteien. Viktor Orban wird Ministerpräsident und zwar bis Ende Mai 2002.
Das war also seine erste Amtszeit als ungarischer Ministerpräsident 1998. Da war er eben auch erst 35 Jahre alt. Viktor Orban, inzwischen kann man leicht ausrechnen, 25 Jahre drauf, ist er 60. Also ein verdammt langes politisches Leben, das er da schon vorzuweisen hat. Wie ging es aber los mit seiner politischen Karriere? Das erzählt uns jetzt Grit Eggerichs.
Mai 24-én a magyar választópolgárok úgy döntöttek, hogy a Fidesz magyar polgári pártot bízzák meg kormányalakítással.
Großer Jubel im Sitz der jungen Demokraten, wo die Sektkorken knallen. Vor den Kameras und Mikrofonen ein Mann, der genau in einer Woche seinen 35. Geburtstag feiert. Viktor Orban, allen Anzeichen nach, der neue Ministerpräsident von Ungarn.
Das war Ende Mai 1998. Die Reporterin Harriet Ferenczi berichtete aus Budapest von den dritten Parlamentswahlen nach dem Fall des Eisernen Vorhangs.
Eindeutiger Wahlsieger ist Viktor Orban, der Chef der rechtsliberalen Partei Bund Junger Demokraten Fidesz, die auf einen geradezu kometenhaften Aufstieg zurückblicken kann.
Bei der Wahl vier Jahre zuvor lag Fidesz bei nur 7%. Jetzt war es viermal so viel, knapp ein Drittel der Wählerstimmen. Die Partei war erst 10 Jahre alt. Studierende hatten sie im März 1988 in Budapest gegründet. Zu dem Zeitpunkt bröckelte die Diktatur schon. Aber die ungarische Sozialistische Arbeiterpartei regierte noch. Fidesz klingt nach dem lateinischen Wort für Treue, steht aber auch für Fiatal Demokratak Szövetsége, Bund junger Demokraten. Einer von ihnen war Viktor Orban. Und der hat im Juni 1989 eine Rede gehalten und Dinge gesagt, die zu dem Zeitpunkt kaum jemand öffentlich formuliert hätte.
Wenn wir an unsere eigene Kraft glauben, dann sind wir fähig, die kommunistische Diktatur zu beenden. Dann können wir die herrschende Partei dazu drängen, sich freien Wahlen zu stellen.
Ein Blick zurück. 1956 hatten die Ungarn versucht, eine demokratische Regierung unabhängig von Moskau zu bilden. Sowjetische Panzerverbände schlugen diesen Versuch blutig nieder und ließen die Protagonisten hinrichten und in einem Massengrab verscharren. Die Reformer von 1956 waren Ende der 80er Jahre die Role Models von Orban und seinen Parteifreunden.
Sie sind für uns die Staatsmänner, die selbst im Schatten des Galgens nicht bereit waren, die Nation zu verleugnen. Von ihrem Schicksal haben wir gelernt, dass Demokratie und Kommunismus unvereinbar sind.
1989 wurden die Hingerichteten in ordentliche Gräber umgebettet. Die Zeremonie fand mitten im Zentrum von Budapest statt. Neben anderen Parteienvertretern sprach eben auch Viktor Orban. 25 Jahre alt, mit langen Haaren und 3-Tage-Bart. Der Style der bürgerlichen Opposition gegen den Kommunismus.
Dann können wir uns selbst eine Regierung wählen, die Verhandlungen über den unverzüglichen Beginn des Abzugs der russischen Truppen in Gang setzt.
Das zu fordern war mutig, denn der Kommunismus war, trotz Gorbatschow, noch nicht am Ende. Orbans eindrucksvollen Auftritt hatten viele Ungarinnen und Ungarn 10 Jahre nach dem Ende der Diktatur noch im Kopf. In Budapest regierte eine Koalition der Sozialistischen Partei mit den Freien Demokraten.
Obwohl die rigide Sparpolitik der Regierung zu einer vielbeklagten Verarmung weiter Bevölkerungsschichten geführt hatte.
Die Reporterin des Deutschlandfunks schilderte die Situation 9 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Das Versprechen dieser Zeitenwende lautete ja Privatwirtschaft, Aufstieg, Wohlstand für alle. Die Realität sah aus wie in anderen postkommunistischen Ländern auch. Unternehmen wurden ins kapitalstarke Ausland verkauft. Gerade ältere Ungarinnen und Ungarn verloren ihre Jobs. Ein funktionierendes Sozialsystem gab es nicht.
Allein in den Jahren 1995-96 war die Kaufkraft der Beschäftigten um 18% und die der Rentner um 25% zurückgegangen.
Die Wählerinnen und Wähler hatten nicht das Gefühl, dass sich ihre Situation mit der aktuellen Regierung verbessern könnte. Fidesz kam dagegen mit frischem Wind und einem immer noch jungen, dynamischen Parteivorsitzenden daher. Auch wenn der Mann inzwischen mit ordentlicher Kurzhaarfrisur seine politische Rhetorik deutlich Richtung rechts verändert hatte. Er betonte die ungarische nationale Gemeinschaft, die traditionelle Familie, das Christentum. Nach der dritten gewonnenen Wahl hörte sich das 2014 so an.
Eine Demokratie muss nicht liberal sein. Der neue Staat, den wir in Ungarn aufbauen, ist ein illiberaler Staat. Das heißt nicht, dass wir fundamentale Prinzipien wie Freiheit und Menschenrechte nicht achten. Wir sehen sie einfach nicht als zentrales Element unseres Staates. Wir haben ein anderes, ein nationales Konzept.
Orbáns besonderes Demokratiemodell besteht wesentlich darin, EU-Gelder abzuschöpfen und an seine Wählerschaft zu verteilen.
Viktor Orbán, schon sehr, sehr lange im Amt. Wie er da hinkam und wie er da auch geblieben ist, mit Unterbrechungen wohlgemerkt, hat uns Grit Eggerichs eben nochmal erzählt hier in einer Stunde History. Wir versuchen jetzt aber, diesen Viktor Orbán noch besser kennenzulernen, und zwar im Gespräch mit meinem Kollegen Stefan Oschwart. Grüß dich, Stefan.
Ja, hallo.
Stefan war lange Korrespondent für Ungarn und hat Viktor Orbán trotzdem, Stefan, nie interviewen dürfen, ne?
Nee, das Glück hatte ich nicht, aber da war ich nicht allein. Alle meine Kollegen in der ARD, auch die Kollegen vom Fernsehen, die haben das nicht geschafft. Mhm. Also dem hat er sich nicht so gerne gestellt. Er hatte auch schon früh, also eigentlich schon in seiner ersten Amtszeit, 98 bis 2002, so eine Politik der positiven Diskriminierung, sagen wir mal, von ihm eher wohlgesinnten Medien. Und da gehörten wir vermutlich nicht dazu.
Mhm. Du bist ihm aber trotzdem das eine oder andere Mal über den Weg gelaufen, hast ihn natürlich genauestens beobachtet. Kann man was über ihn als Charakter sagen? Klassische Frage, was ist das für ein Typ?
Also der ist wirklich so ein Volkstribun. Also der sucht auch das Bad in der Menge. Ich habe ihn in der Tat öfter mal erlebt, so auf Veranstaltungen, wo er dann Reden gehalten hat. Er sucht das Bad in der Menge und er hält dann eigentlich keine Reden, sondern das sind so eine Art politische Hochämter. Da wird es dann sehr schnell auch sehr religiös. Also ich kann mich erinnern, als er 2010 vereidigt wurde, da gab es hinterher vor dem Parlament so eine Party mit seinen Anhängern. Und da ist mir eine ältere Dame aufgefallen, die natürlich auch mit dem Bus herangekarrt wurde, wie viele andere auch. Und die trug ein Transparent. Und da stand drauf, Viktor, so lange haben wir auf dich gewartet. Also wie ein Messias.
Wahnsinn.
Und das erklärt auch ein bisschen diese ja fast schon persönliche Beziehung, die Viktor Orbáns Anhänger zu ihm haben. Ich würde mal sagen, die Hardcore-Anhänger, das ist wie eine Sekte. Und wenn er angegriffen wird, zum Beispiel von Demonstranten, dann werden die auch mal handgreiflich.
Mhm. Aber dass er 1998 noch ziemlich jung, mit auch einer ziemlich jungen Partei Ministerpräsident wurde, das war damals doch schon eine Überraschung, oder?
Ja, das war eine Überraschung und das lag, glaube ich, ein bisschen an dem Versagen der anderen Parteien. Also es gab ja diese Nachwendepartei Magyar Demokrata Forum, also das ungarische demokratische Forum. Die hatten ja regiert mit der kleinen Landwirtepartei und einer anderen kleinen christlichen Partei. Und die dachten sich, naja, Antikommunismus reicht als Rezept. Es reichte nicht. Und dann gab es noch die Sozialisten. Die waren ja vorher 4 Jahre dran gewesen unter dem Postkommunisten Gyula Horn. Und Gyula Horn hatte den Ungarn eine ziemliche Rosskur verpasst. Also Schulden sollten runter und dafür wurden dann die Löhne gekürzt, die Sozialleistungen wurden gekürzt. Viele Leute wurden damals wirklich, wirklich arm. Mhm. Und ich kann mich erinnern, also meine Familie, meine ungarische Familie, die stammt selber aus dem Osten Ungarns und da war das ganz besonders schlimm. Also ich habe das oft erlebt, viele Leute haben dann ihre Jobs verloren, fingen an zu saufen oder sind dann morgens um 4 mit so organisierten Transporten zu irgendwelchen Gelegenheitsjobs viele, viele Kilometer weggefahren und kamen dann abends wieder und am nächsten Morgen dann wieder um 4 Uhr los und dann sind sie behumst worden um ihren Lohn. Also das war eine wirklich schwierige Zeit und wegen der Armut gab es auch ja, Sicherheitsprobleme, also Einbrüche, Diebstähle, vor allem auf dem Land ein Riesenthema. Und dann gab es so eine Art Bürgerwehren, die haben sich dann selbst organisiert. Und Orban hat das unterstützt und letztlich wurde Fidesz dann Anfang der 90er auch so eine Art, ja, Rechtspartei. Es gab einen Rechtsruck und Orban hat eben gemerkt, naja, die Mehrheiten, die sind eben rechts der Mitte verortet in Ungarn und dieser Kurs hat ihm ja recht gegeben und auch er selbst hat ja im Grunde genommen eine 180-Grad-Wendung vollzogen. Er war ja mal 8 Jahre lang der Vizepräsident der internationalen Liberalen und dann ist er umgeschwenkt zu den Konservativen. Mittlerweile ist er ja an einem Punkt, dass er Trump-Fan ist und versucht, eine Rechtsaußenfraktion im Europaparlament zu schmieden. Bisher erfolglos und auch seine Westbegeisterung, die hat ziemlich nachgelassen. Die Fahne des Westens ist erloschen, sagt er. Sein Modell nennt er illiberal und zum 25. Jahrestag des paneuropäischen Picknicks, das war 89, als 600-700 Ostdeutsche einfach über den Zaun nach Österreich kamen, da hat Orban in Sopron dies gesagt. 1990 erschien alles ganz einfach, sagt Orban. Es gab einen erfolgreichen, sehr reichen, sehr starken Westen, der seinen Bürgern einen nie gekannten Wohlstand ermöglichen konnte. Und hier bei uns war der zerlumpte Osten. Wenn es hier schlecht läuft, dort gut, müssen wir das Hiesige durch das Dortige austauschen, dachten wir. Es sah aus, als hätten einige die Weisheit gepachtet. Das waren die Liberalen. Selbst die Demokratie nannten sie liberal und so kam das auch nach Ungarn. Was damals als einzig gültiger Gedanke schien, das kann man heute ausklammern, denn die Wirtschaft in Westeuropa ist sehr verletzlich. Das war also Orban im Jahr 2014, 25 Jahre nach dem paneuropäischen Picknick. Also man hört hier ganz klar, wie er sich Stück für Stück vom Westen abgesetzt hat, muss man sagen. Und ja, heute betreibt ja Orban so eine Art Schaukelpolitik zwischen Ost und West. Er nimmt das Geld aus Brüssel und umgarnt gleichzeitig Chinesen wie Russen. Und auch Ethnopolitik, das spielt für ihn eine große Rolle. Nation wird als Volkskörper definiert, der nicht an den Staatsgrenzen Halt macht. Er hat den Ungarn in den Anrainerstaaten das Wahlrecht gegeben.
Aber kommt da vielleicht auch dieser messiasartige Charakter, dieser messiasartige Charakter her, von dem du gesprochen hast, Stefan, dass er sich eben auf diese Themen Sicherheit, Wohlstand und so gesetzt hat, vielleicht auch dieses ja, Ethno-Ungarische?
Also eine seiner Weggefährtinnen, Maria Schmidt, ich würde sagen seine Hofhistorikerin, wenn man das so nennen kann, die hat mal gesagt, wir wollten den Ungarn damals den Stolz wiedergeben. Das merkt man auch, das ist ja auch erstmal legitim, dass man sagt, wir wollen nicht mehr Europäer zweiter Klasse sein, sondern wir sind wieder wir. Und was er halt ganz geschickt macht, Stichwort Ethnopolitik, also für ihn ist das natürlich ein Wählerpool. Ja, die wählen dann auch ganz brav. Die Ungarn in den Anrainerstaaten machen ihr Kreuz bei Fidesz. Das ist für ihn ein sehr stabiler Wählerpool. Das hat er sich von der kroatischen HDZ abgeguckt. Die macht das in der Herzegowina genauso. Und er spielt mit diesem früheren Großungarn. Ungarn hat ja 1920 zwei Drittel seines Territoriums und entsprechend viele Menschen verloren an die Anrainerstaaten. Und er spielt mit dieser Möglichkeit, ja, es könnte ja sowas geben, dann trägt er mal einen Fußballschal mit einer Landkarte, ja, da ist dann Großungarn drauf oder ähnliches. Ich denke, das ist so ein Blinken an die Wählerschaft rechts außen, so eine Art Revisionismus Light.
Irgendwie will man ernst genommen werden als Europäer, hast du gerade gesagt, und gleichzeitig dieses Flirten mit dem Osten, speziell ja auch diese Zusammenarbeit oder zumindest die Nähe zu Russland und Putin wird ja nun wirklich auch sehr kritisiert. Warum macht er das?
Du meinst den Flirt mit Putin?
Mhm.
Ja, warum macht er das? Ich glaube, das sind einfach zwei Männer, die ganz ähnlich ticken. Also Putin ist ja ein Gopnik. Das war ja ein Straßenschläger in St. Petersburg. Die sind beide in sehr einfachen Verhältnissen groß geworden. Orban hat auch mal zu Protokoll gegeben, er ist so ein-, zweimal im Jahr von seinem Vater ordentlich verdroschen worden. Er hat sich in der Schule auch ständig geprügelt. Also er selbst hat gesagt, er hatte ständig Disziplinprobleme. Und mir hat mal ein Publizist im Interview gesagt, Rudolf Ungvardi, Fidesz mit Orban an der Spitze, die machen Politik wie eine Straßengang. Das ist wie eine Straßenrauferei. Und da ist was dran. Zweitens, ich glaube, Orban bewundert Putin für den autoritären Umbau, also diesen starken Mann, dieses Virile an Putin. Und Russland war ja auch in mancherlei Hinsicht für Orban eine Blaupause. Also wenn wir etwa an die Lex NGO denken, ähnlich wie in Russland, mussten auch in Ungarn NGOs per Label angeben, wenn sie Geld aus dem Ausland bekamen. Orban ist gegen den Philanthropen Soros und seine Institutionen zu Felde gezogen. Die Central European University, die ist nach Wien umgezogen. Die Stiftungen von Soros nach Berlin. Putin hat die Medien total unter die Kontrolle genommen. Auch das hat ja Orban gemacht. 500 Medien gegen vielleicht 2 Dutzend Unabhängige, die ums Überleben kämpfen. Und dann sind da eben auch die Narrative und die sind in den regierungsnahen Medien deutlich pro-russisch. Also da ist der schwache Westen, da ist die traditionelle Familie, da ist als Antipode sozusagen Gay Roper, ja, also das Gegenbild und das ventiliert ja auch Orban immer wieder in der Öffentlichkeit. Ja, und dann ist da natürlich auch die Energieabhängigkeit Ungarns von Russland, die Nähe zu Putin. Ungarn ist sehr abhängig von russischen Energielieferungen das merkt man eben schon. Also zum Beispiel gab es Geld, Kredite für das einzige ungarische Atomkraftwerk in Paks. Das besorgen die Russen. Die liefern die Brennstäbe, die liefern aber auch Gas und Öl. Also das spielt schon eine große Rolle. Und man weiß es nicht so genau. Also jetzt im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, da hat Ungarn auch ja fast schon einen pro-russischen Kurs verfolgt. Das wird auch in Ungarn so wahrgenommen. Also zum Beispiel hat er dafür gesorgt, dass der Patriarch Kirill von den Sanktionslisten gestrichen wurde. Ungarn als NATO-Land blockiert bis jetzt den NATO-Beitritt Schwedens zusammen mit der Türkei. Stimmt, da kann man sich Fragen stellen, warum ist das so? Ja, das ist wirklich eine interessante Frage. Kann ihn Putin mit irgendwas erpressen? Oder ist Orban gar auf der Payroll des Kreml? Wir wissen das nicht.
Fidesz regiert Ungarn wie eine Gang, dann wäre Orban wohl der Pate und du wunderst dich, Stefan, dass er dich noch nicht zum Interview eingeladen hat. Stefan Oschwart, unser Reporter und Korrespondent über Viktor Orban und Ungarn. Danke dir fürs Gespräch, Stefan.
Sehr gerne.
Also wir haben ja eben bei Stefan sehr deutlich gehört, Matthias, dass Orban ziemlich völkisch drauf ist, dass er den Nationalismus und nationale Erzählungen bemüht und damit politisch streng konservativ und sehr weit rechts einzuordnen sei. Nicht nur er dann, sondern eigentlich seine gesamte Fidesz-Partei. Und jetzt kommt es anscheinend so weit rechts, dass sie nicht mehr zur Fraktion der europäischen Volksparteien im Europaparlament zählen.
Das ist wohl richtig. Also für die Christdemokraten im EU-Parlament ist er ganz offensichtlich viel zu weit rechts. Orban hat nämlich seine Leute zurückgepfiffen, weil die EVP angeblich gegen Ungarn und die ungarischen Wähler eingestellt sei. Der Satz in einem Schreiben an den EVP-Chef Manfred Weber, der lautet, die EVP-Fraktion verhalte sich feindlich gegenüber Fidesz und ihren Wählern. Das ist natürlich Quatsch und albern, zielt alleine auf die ungarische Innenpolitik ab und dort ziehen EU-Skepsis, stärkere Eigenständigkeit gegenüber EU-Bürokratie, ungarische Autonomie gegen den sogenannten großen Bruder. Mhm. Und da spielt natürlich auch die Erfahrung der Ungarn mit der Sowjetunion mit.
Ja, diese Rolle klein gegen groß, ne? Das ist populistisch, kann man sagen, diese Anti-Brüssel-Rhetorik, die kann aber auch von links kommen, genauso wie von rechts. Manchmal kann sie auch aus der Mitte kommen, so eine populistische Rhetorik. Also wo ist die Fidesz?
Ja, das Problem ist eigentlich, sie kann von überall her kommen. Ja, genau. Jedenfalls, sie nehmen keine Flüchtlinge auf, weil sie angeblich und tatsächlich vielleicht wirklich mehrheitlich Moslems sind. Und Orban hat sich dazu auch öffentlich mehrfach geäußert, zum Beispiel am 28. September 2013 auf dem Fidesz-Parteitag. Da lese ich jetzt mal einen Satz vor. Die Bankiers, die gierigen Multis, die Brüsseler Bürokraten, die in ihrem Soll stehen und natürlich ihre Lakaien marschieren hier im Land gegen Ungarn auf, im Auftrag des internationalen Großkapitals. Mhm. Zitat Ende. Er bedient damit Ressentiments, die im rechtsextremen und im verschwörungstheoretischen Kreisen gepflegt werden und das ist, finde ich zumindest, mehr als populistisch.
Dann würde ich vorschlagen, dass wir uns die Gedankenwelten dahinter und den ideologischen Unterbau, wie es so schön heißt, dann nochmal genau anschauen. Also den ideologischen Unterbau von Orbán und der Fidesz. Irgendwo so zwischen stolzem Ungertum und Anti-Flüchtlingsrhetorik. Und das machen wir im Gespräch mit Daniel Hegedűs, Experte für europäische Rechtsextreme und populistische Parteien und Strömungen. Hallo, Herr Hegedűs.
Schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
Der ungarische Nationalismus, Herr Hegedűs, und schön, dass Sie da sind, der scheint mir ein wirklich starker zu sein. Also mit viel Tradition, mit alten Erzählungen, mit viel Geschichtsbewusstsein, vielleicht auch Geschichtsklitterei. Was macht diesen ungarischen Nationalismus aus Ihrer Sicht?
Ja, ich glaube, diese Stärke kann auch auf die Tatsache zurückführen, dass die Struktur der ungarischen Nationalismus ziemlich komplex ist. Mhm. Und ich glaube, wir können ein besseres Verständnis für uns bauen, wenn wir die drei Hauptkomponente von dieser ungarischen Nationalismus voneinander trennen.
Okay, machen wir
also,
das.
Mhm. Eine ist, sehr kurz, eine historische, ethnonationalistische Verständnis der Nation. Das bezieht sich vor allem auf die Nostalgie über den Verlust der Mittelmachtposition nach dem Ersten Weltkrieg und auch den Verlust von mehr als zwei Drittel der Staatsgebiet von dem damaligen Ungarn. Und selbstverständlich heute widerspiegelt sich dieser Typ von Nationalismus auch in der politischen Zuwendung zu den ungarischen Minderheiten in den Nachbarländern. Mhm. Also eine Dimension ist sehr geschichtsbezogen, würde ich sagen. Die zweite ist nicht so unterschiedlich von den nationalistischen Attitüden von anderen ostmitteleuropäischen Gesellschaften. Es ist eine Art von klassischer ostmitteleuropäischer Verbitterung, die eigentlich in den kollektiven Erlebnissen der Gesellschaft verwurzelt ist, dass wir in den letzten Jahrhunderten eigentlich diese Länder, diese Gesellschaften nicht in dem Stand waren, über ihr eigenes Schicksal zu entscheiden.
Das ist die eigene Vergangenheit im Ostblock dann wahrscheinlich, die dazu kommt.
Nicht nur in den Ostblock, sondern ich würde sagen auch bis den 16., 17. Jahrhundert.
Ach, dass so weit diese zurück.
Diese Gesellschaften selten in eigenen Staatsformen existiert haben. Die ungarische hatte eine eigene Königreich, aber es war auch nicht souverän. Aber viele andere Gesellschaften haben über keine eigene Staatlichkeit verfügt, nämlich die waren eigentlich unter der Herrschaft der russischen Reiches, der Ottomanischen Reiches oder den Habsburger Reich. Mhm. Und dieses Erlebnis kulminiert eigentlich auch heute in einem großen Souveränitätsanspruch. Und das sehen wir in Ostmitteleuropa, dass eigentlich alle Länder, alle Gesellschaften viel sensitiver auf die Eingrenzung von Souveränität reagieren.
Daher die Konflikte mit Brüssel und der Europäischen Union wahrscheinlich.
Ganz genau, ganz genau. Und externe Einflüsse auch mit Argwohn beobachten. Und die dritte Komponente der ungarischen Nationalismus ist, was sich überhaupt nicht von den aktuellen westlichen Debatten des kulturellen Kampfes unterscheiden. Und das ist, wie identitär und kulturell die ungarische Gesellschaft auf die Herausforderungen von Migration reagiert und auf die Herausforderung, was eigentlich ein Konzept von der offenen Gesellschaft von Ungarn bedeuten würde. Und hier sehen wir, dass diese nationalistische Attitüden in Ungarn in die Richtung von einer kulturell und sprachlich geschlossenen Gesellschaft zeigen.
Das scheint mir dann auch wirklich in der Bevölkerung, so wie Sie es beschreiben, stark verankert zu sein. Ich meine, immerhin ist Fidesz eben auch sehr erfolgreich bei den letzten Wahlen gewesen.
Das stimmt und ich glaube, dass diese Dynamiken verstärken sich einander gegenseitig. Einerseits, ja, nach der Wende waren eigentlich rechtskonservative Parteien mit nationalistischer Rhetorik von Zeit zu Zeit ziemlich erfolgreich. Also die erste demokratische Regierung nach 1990 kam aus dem rechtskonservativen Lager. Fidesz war schon mal einmal mit dieser Politik zwischen 1998 und 2002 in der Machtposition. Und seit 2010 ist eigentlich dieser primäre Stellung der rechtskonservativen und nationalistischen Politik in Ungarn kaum wegzudebattieren. Aber weil Fidesz auch über einen enormen Kommunikations- und Propagandaapparatus verfügt. Selbstverständlich, diese nationalistischen Attitüden sind auch aktiv in der Gesellschaft hochgekurbelt.
Sie haben ja gerade beschrieben, Herr Hegedűs, wie sich diese Themen so Identität, identitäre Politik und auch Migrationspolitik und so, wie sich die in Ungarn gar nicht so sehr vielleicht von den Diskussionen im Westen unterscheiden. Und da ist es ja zum Beispiel auch so, dass Viktor Orbán die französische große rechte Politikerin Marine Le Pen eine Verbündete nennt. Also was haben die beiden miteinander gemeinsam?
Ich glaube, Im ideologischen Sinne, sie haben ziemlich viel miteinander zu tun. Sie kommen nicht aus derselbe politische Ecke. Wir sollen es nicht vergessen, dass Fidesz einmal eigentlich eine moderate, rechtskonservative Volkspartei war. Mhm. Aber während den Jahren hat sich eigentlich in die rechtsradikale Ecke radikalisiert. Marine Le Pen und Rassemblement National kommt aus der rechtsextremen Ecke und hat sich zu einer rechtsradikalen Partei eigentlich moderiert. Was sie gemeinsam haben, ist eine Art von Rhetorik und auch Ideologie, dass die Nation, der Volk eigentlich über alles steht als eine homogene Entität, gesellschaftlicher Pluralismus eigentlich nicht unbedingt die höchste politische Gut ist. Und dementsprechend benutzen sie regelmäßig Feindbilder gesellschaftlicher Gruppen als Feindbilder für politische Mobilisierung. Wo ich aber eigentlich eine entscheidende oder zwei entscheidende Unterschiede zwischen westeuropäischer rechtsradikale Parteien und Fidesz sehe, sind. Erstens, diese Feindbilder für westeuropäische Parteien sind eigentlich sehr fokussiert. Sie können Immigrantengruppen sein, aber zum Beispiel sexuelle Minderheiten gehören in den westlichen Gesellschaften am seltensten in die Kategorie der Feindbilder.
Anders in Ungarn?
Anders in Ungarn. In Ungarn ist eigentlich die ganze Spektrum von Andersdenkender und politischer Gegner eine Zielscheibe von Hasspropaganda. Sexuelle Minderheiten sind ebenso tabuisiert und regelmäßig auch in die Öffentlichkeit angegriffen wie die Immigranten, wie eigentlich liberale Künstler oder eigentlich intellektuellen Eliten. Und das bedeutet, dass einerseits, es ist wirklich eine Art von Machtapparatus in Ungarn, wie diese Feindbilder von der Propaganda benutzt sind, aber das Spektrum von den Feindgruppen viel, viel breiter ist als in Westeuropa. Und der zweite große Unterschied, nur mit einem Satz, in Westeuropa mit der aktuellen Ausnahme von Italien, diese Parteien sind in der Opposition. Und das bedeutet, dass ihre negative Auswirkung auf die Qualität der Demokratie in dem Lande ist viel, viel bescheidener als die Auswirkung von einer rechtsradikalen Partei, die vielleicht noch mal radikaler ist, aber definitiv über eine verfassungsgebende Zweidrittelmehrheit in der nationalen Gesetzgebung jetzt seit mehr als 13 Jahren verfügt.
Aber hallo, Herr Gedüsch, das ist ein Riesenunterschied. Tun Sie mir noch einen Gefallen, eine kleine Definitionsfrage. Wir haben zwischendurch von Rechtspopulismus, von Rechtsradikal und auch von Rechtsextrem gesprochen. Wo ordnen Sie da Orbán und Fidesz ein?
Ja, ich glaube, und mindestens in den englischsprachigen Terminologie, da ist ein Konsens, dass die beste Einordnung ist Populist Radical Right, was auf Deutsch als populistische rechtsradikale Partei übersetzt werden könnte. Fidesz ist keine rechtsextreme Partei, also sie stellen eigentlich die freie demokratische Grundordnung öffentlich nicht in Frage, was eigentlich eine Kerndefinition der rechtsextremen Parteien ist. Sie haben selbstverständlich die liberale Demokratie in die autoritäre Richtung in Ungarn umgewandelt, aber nicht durch öffentliche Fragestellung. Aber die Partei ist ganz eindeutig populistisch und rechtsradikal wegen der Qualitäten, was wir schon erwähnt haben. Und das ist eigentlich die zentrale politische Stellung der einheitlichen Volkskonzeptes und eigentlich die Attacke gegen gesellschaftlichen Minderheiten, die als Feindbilder und Sündenböcke in den politischen Prozessen benutzt sind.
Politikwissenschaftler Daniel Hegedüsch bei uns in eine Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Hegedüsch.
Vielen Dank für die Einladung.
Jetzt muss ich leider doch nochmal diesen Vergleich von vorhin bemühen, Matthias. Die Fidesz würde Ungarn regieren wie eine Gang. Das ist natürlich irgendwo eine steile These. Es gibt aber auch gemäßigte Politikwissenschaftler, die zumindest von einem System Orbán dann reden.
Naja, wir werden gleich noch mehr dazu hören, aber ein paar Anmerkungen vorweg. Es gibt eine kontinuierliche Abwendung von EU-Standards bei Justiz, Pressefreiheit und vor allem bei Minderheitenrechten. Das Ganze ist aufgebaut wie eine Autokratie, also die Herrschaft eines Einzelnen. Das politische System ist in Ungarn so ausgelegt, dass Orbán sehr viel Macht, fast alle Macht hat. Und es kommt offenbar wachsende Korruption hinzu. Und damit werden politische Prozesse natürlich gelenkt und vor allem manipuliert mit dem Ergebnis, dass Freunde und Familienmitglieder immer reicher geworden sind.
Und mittendrin Viktor Orbán, so als großer Strippenzieher vielleicht.
Ja, und seine Gegner und vor allem natürlich auch seine Kritiker sagen, er führe einen Kulturkampf gegen Liberalität, Rechtsstaatlichkeit und freiheitliche Demokratie. Und es könnte auch beschrieben werden mit einer diskursfreien Demokratie, in der Orbán Ziele und Politik vorgibt. Orbán stützt sich dabei auf die Enttäuschten und auf die zu kurz gekommenen und er lockt sie mit dem Begriff nationale Zusammenarbeit. Und das alles auf der Grundlage christlich grundiert, nationalkonservativ und autoritär. Und das ist mit Verlaub der Kollaps aller Werte einer liberalen Demokratie. Das jedenfalls sagt der Buchautor und Historiker Dalosch in seinem Buch über das System Orbán.
Okay, dann Frage an Sie, Frau Boos, das gebe ich direkt so weiter. Was halten Sie denn von diesem Begriff System Orbán? Gibt es ein solches System?
Ich würde ganz klar sagen ja und ich benutze den Begriff ja auch. Mhm. Ich glaube, es macht sehr stark deutlich erstmal, dass sich das System nach dem Wahlsieg der Fidesz 2010 massiv verändert hat und dass eben Orbán der Mittelpunkt dieses Systems ist.
Ellen Boos, Politikwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Mittel- und Osteuropa, Professorin in Budapest übrigens und jetzt bei uns in der Leitung. Hallo Frau Boos.
Hallo.
Wenn es das gibt, also dieses System Orbán, Frau Boos, wie würden Sie es beschreiben? Was macht dieses System aus?
Also ich würde sagen, ganz zentral ist eben, dass wir ein System haben, in dem eine Partei Fidesz unter der Führung von Ministerpräsident Viktor Orbán absolut dominiert. Das seit 2010. Und eben das System und das politische System Ungarns doch grundlegend verändert hat. Also seit dem Wahlsieg 2010, seit dem Erdrutschsieg von Fidesz, der zu einer Zweidrittelmehrheit im ungarischen Parlament geführt hat, hat es eben einen großen institutionellen Umbau mit neuer Verfassung, neuem Wahlsystem, neuem Mediengesetz gegeben, großen personellen Umbau, nicht nur in den staatlichen Institutionen, in der Justiz, in dem Kulturbereich und schließlich auch noch den Versuch, so eine neue ideologische Grundlage der ungarischen Nation zu formulieren. Also man kann schon sagen, das ist ein ganz umfassender Wandel. Und eigentlich Ziel des ganzen Umbaus, also dieses Systems, ist eigentlich zunächst mal die Macht für Fidesz und Viktor Orbán dauerhaft zu erhalten.
Ist das das einzige Ziel oder gibt es da aus orbanischer Sicht noch irgendwie ein Endgame? Hat er ein bestimmtes Ziel, eine bestimmte Idee davon, wie Ungarn irgendwann mal aussehen soll?
Also ich denke, das ist natürlich die Voraussetzung dafür, dass Fidesz oder er dauerhaft an der Regierung bleiben, um eben das System in Ungarn entsprechend umzugestalten. Aber er hat ja auch darüber hinausgehende Ziele auch für eine Veränderung der Europäischen Union. Also er ist davon überzeugt, dass Fidesz und praktisch als Regierungspartei die einzige Partei ist, die wirklich die Interessen der ungarischen Nation vertreten kann und eben auch eine erfolgreiche Zukunft für Ungarn sichern kann. Und dazu gehört eben eine konservative Wertegrundlage, eben auch die Idee, das hat er ja auch so formuliert, eines illiberalen Staates mit doch einer starken Betonung auch der Gemeinschaftsrechte und entsprechend weniger Gewicht gegenüber eben liberalen individualistischen Rechten.
An diesem Ausdruck illiberale Demokratie habe ich ganz am Anfang schon gesagt, bin ich auch schon ein paar Mal hängen geblieben. Das Europäische Parlament geht ja aber noch einen Schritt weiter, würde das mit Demokratie ganz streichen und spricht von einer Wahlautokratie. Mhm. Wie finden Sie das?
Also ich bin kein Anhänger dieser Position, Ungarn bereits in den Kreis der autoritären Systeme einzuordnen. Das geht mir soweit. Ich finde diesen Begriff hybrides System angemessener, also so ein System, was demokratische und autoritäre Elemente vereinigt und sozusagen eine Mischung darstellt und zwischen diesen beiden Grundsystemtypen sich bewegt. Also man kann ja nicht abstreiten, dass durchaus demokratische Elemente nach wie vor wichtig sind. In Ungarn natürlich finden freie Wahlen statt, ja, die sind nicht wirklich fair, die Chancen sind nicht gleichmäßig verteilt, aber wenn wir das einfach mal vergleichen, auch mit der Qualität von Wahlen, etwa in wirklich autoritären Systemen wie in Russland, dann glaube ich, liegen die Unterschiede einfach auf der Hand und ich glaube, man wird dem System nicht gerecht, wenn man das quasi in die gleiche Klasse einordnet.
Und dann hat dieses Ungarn auch immer noch selbstverständlich seinen Platz in der EU?
Ja, es ist Mitgliedstaat der EU und hat sich natürlich damit auch verpflichtet, die in Artikel 2 verankerten Werte der Union auch mitzutragen. Und die gibt es natürlich in den letzten Jahren zunehmend Konflikte. Ich denke, das ist ja eine viel diskutierte Frage. Passt dieser Regierung und den von ihr vertretenen Positionen noch in die EU hinein? Ich denke, egal wie man die Frage jetzt beantwortet, Ungarn ist in der EU. Es gibt keine Möglichkeit, Ungarn gegen seinen Willen aus dieser EU hinauszuschmeißen. Insofern, glaube ich, muss man eher tatsächlich zu einer Lösung kommen, wie man die bestehenden Konflikte ausräumen kann oder auch wieder zu gemeinsamen Positionen kommen kann. Wir haben ja quasi dann auch verschiedene Ebenen zu unterscheiden. Wenn Sie in das neueste Eurobarometer des Europäischen Parlaments hineinschauen, da haben doch immerhin 89% der befragten Ungarn zugestimmt der These, dass alle EU-Mitgliedstaaten die Grundwerte der EU respektieren sollten, wie zum Beispiel Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Also auf der Ebene, glaube ich, kann man da noch eine große Harmonie feststellen.
Es gibt ja auch regelmäßig Zehntausende, die zum Beispiel in Budapest auf die Straße gehen und gegen Orbán protestieren.
Das ist auf jeden Fall sichtbar. Ja, es gibt immer wieder Themen, an denen sich doch großer Widerstand auch manifestiert. Aber das hat ja überhaupt noch nicht dazu geführt, dass diese Dominanz von Fidesz in dem System jemals wirklich in Frage gestanden hat. Also diese Partei hat jetzt in 4 aufeinanderfolgenden Wahlen eine Zweidrittelmehrheit erreicht. Und trotz auch der jetzt massiven Prozesse der Schüler, der Lehrer und auch der Eltern, schlägt sich das nicht in den Umfragen dahingehend nieder, dass jetzt die Oppositionsparteien gestärkt sind. Ganz im Gegenteil. Die sind im Moment fast so schwach wie nie in den Umfragen.
Sie sind jetzt seit fast 20 Jahren, wenn ich das richtig sehe, Frau Boos, Professorin in Budapest an der Ondrasi-Universität. Wie hat sich denn das Land eigentlich so in dieser Zeit aus Ihrer persönlichen Sicht, vielleicht auch in Ihrer Arbeit, verändert?
Ja, also natürlich hat das Land sich verändert. Ich denke, die politische Auseinandersetzung war von Anfang an, also auch schon 2004, als ich gekommen war, polarisiert. Aber diese Polarisierung hat sich doch massiv verstärkt. Und denke ich, was sehr deutlich ist, dass sich die Medienlandschaft verändert hat. Wir haben nach wie vor ein pluralistisches Mediensystem, aber eben auch mit einer ganz großen Dominanz der staatlichen, von der Regierung bestimmten Medien, aber auch der regierungsnahen Medien. Auch das sich verändert. Und ich denke auch, dass was diese öffentliche Kommunikation, die eben ja sehr stark eben auch gesteuert ist und mit dem Versuch auch so die Narrative der Regierung, die Themen zu setzen und die Sichtweisen der Regierung dann durchzusetzen, das hat sich auch sehr, sehr stark verstärkt. Und also ich glaube, das Klima hat sich verändert und natürlich kann man nicht daran vorbei, dass sich auch eben für die akademischen Institutionen das Umfeld verändert hat. Allen ist ja, glaube ich, noch bewusst, dass die Central European University das Land auch verlassen musste, einfach weil durch eine Veränderung der gesetzlichen Bestimmungen für ausländische Universitäten einfach ihr Dableiben verunmöglicht wurde.
Und auch da waren Tausende auf den Straßen.
Genau, aber das, glaube ich, solange sich dieser Protest, das vielleicht um nochmal zurückzukehren, sich nicht niederschlägt, wirklich in veränderten Zustimmungswerten für die Regierungspartei, glaube ich, kann die Regierung diese Proteste bequem aussitzen.
Und bleibt Ungarn weiter in orbanischer Hand?
Bis auf Weiteres würde ich sagen, ja. Aber man muss natürlich auch immer vor Augen haben, es kann sich auch schnell etwas ändern. Mhm. Also das würde ich nicht ausschließen, nach wie vor nicht. So verfestigt das vielleicht jetzt auch schon erscheinen mag. Und es liegt natürlich dann auch sehr stark an der Opposition selber, wie sie sich aufstellt, wie sie sich organisiert und wiefern sie auch dann in der Lage sein wird, eine glaubwürdige und attraktive Alternative zu dem Programm von Viktor Orbán auch anzubieten.
Ellen Boos, Politologin in Budapest, bei uns in einer Stunde History. Danke, Frau Boos.
Ja, vielen Dank.
Tja, ja, Matthias, das ist heute alles irgendwie, wie so oft, ziemlich harter Stoff, auf dem wir rumkauen. Denn klar ist ja auch, dass Ungarn mit all seiner Geschichte und seiner geopolitischen Lage so mittendrin in Europa ganz klar eben ein europäisches Land ist. Also, wie geht Europa mit Ungarn um und wie geht Ungarn mit Europa um?
Ich würde sagen, auf beiden Seiten schwierig. Das ist ähnlich wie mit Polen. Das Land schert aus, es verlässt gemeinsame Werte und Einstellungen und Entscheidungen. Und die stärkste Gegenwehr dagegen geht tatsächlich im Moment jedenfalls über Geld. Das finde ich traurig, aber wirksam. Nicht sofort, aber mittelfristig. Denn Ungarn verteilt ja auch das EU-Geld an seine eigenen Leute. Es stabilisiert damit die eigene Wirtschaft. Aber es fehlen tatsächlich im Moment jedenfalls Mechanismen, wie bei Verstößen gegen die Werte der EU wirklich zu reagieren ist. Und deswegen finde ich, brauchen wir eine Debatte über die Werte und die Ziele und die gemeinsamen politischen Perspektiven und Projekte innerhalb der Europäischen Union.
Eins ist nämlich klar, auch so ein großes Gebilde wie die EU muss sich verändern, beziehungsweise verändert sich regelmäßig mehr oder weniger ganz von allein. Denn wenn es über diese Jahrtausende von Geschichte, über die wir jetzt hier auch in einer Stunde History immer wieder sprechen, wenn es da eine Konstante gibt, dann die Veränderung. Und das wusste auch schon Ovid. Der große Denker und Dichter, der vor 2000 Jahren, vor über 2000 Jahren, die Metamorphosen schreibt. Und darum geht's nächstes Mal. Richtig geil, ich habe schon mega Bock drauf. Matthias, danke dir für dieses Mal. Ich bin Markus Dichmann. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.